Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Im Jahr 2019 hat das Berliner Theatertreffen das letzte Mal analog stattgefunden. Dann kam die Pandemie und wie andere Festivals auch, wechselte man zuerst in den Krisen- und dann in einen mehr oder weniger digitalen Modus. Was sicher nicht die ganz ideale Form ist für ein Festival, das von Begegnungen lebt, von eingeladenen Inszenierungen, über die sehr gern gestritten wird, vom theaterbegeisterten Berliner Publikum, von Nachwuchsdramatikerinnen, die sich hier die Klinke in die Hand geben und nicht zuletzt vom Flair lauer Mainächte rund um das Haus der Berliner Festspiele unter blühenden Kastanien. In diesem Jahr findet das Theatertreffen wieder vor Ort statt und für die Leiterin Yvonne Büdenhölzer ist es das letzte Mal. Wir haben uns zum Gespräch verabredet, um Bilanz zu ziehen über Ihre vergangenen 10 Jahre. Herzlich willkommen, Yvonne Büdenhölzer.
Vielen Dank. Schön, Sie zu sehen, Frau Fischer.
Wie erleben Sie das Theatertreffen jetzt, heute, nach diesen 2 Jahren Corona-Pause?
Also erstmal ist es ein großes Glück, dass man sich wieder begegnen kann. Und so erlebe ich das auch jeden Abend im Festspielhaus, dass sich einerseits die Theaterszene wieder trifft und dass auch das Publikum zurück ist und froh ist, dass es ein Präsenzfestival ist. Das ist erstmal, glaube ich, die Hauptsache.
Und wie reagiert das Publikum? Es ist ja womöglich eine schwierige Zeit für Festlichkeiten, A, weil man sich dann doch noch nicht wieder in den Armen liegen kann und B, weil ja nicht zuletzt auch Krieg ist.
Genau, also das Stichwort Krieg, das ist natürlich für uns jetzt auch in der Vorbereitung ein riesiges Thema gewesen und wir haben uns innerhalb des Teams auch die Frage gestellt, können wir jetzt überhaupt ein Theatertreffen machen in Zeiten von Krieg? Und haben uns dann sehr bewusst aber auch dafür entschieden, weil wir der Überzeugung sind, dass das Festival nicht zu machen keine Alternative ist und dass wir das Theater treffen und das Theater als Kunstform auch hochleben lassen wollen, als Orte der Demokratie, der Freiheit. Und deswegen haben wir uns entschieden, punktuell auch ukrainische Beiträge im Festival zu präsentieren. Mhm. Und beim Publikum ist es so, das Publikum ist zögerlicher, als ich es kenne aus den vergangenen Jahren vor der Pandemie, aber es ist da. Also das Kaufverhalten hat sich so ein bisschen verändert. Mhm. Die BesucherInnen kommen kurzfristiger, spontaner, kaufen auch an der Abendkasse oder noch im Webshop. Aber wir waren glücklicherweise jetzt jeden Abend auch zu 100% ausverkauft. Und früher, vor der Pandemie, waren wir einfach weit im Voraus ausverkauft.
Und was das Virus betrifft, hat das Ihnen dann doch kurzfristig noch ein Bein gestellt bei der Jungfrau von Orléans? Und da waren Sie ja dann vermutlich froh um die Möglichkeiten der digitalen Technik und diese vielen Aufzeichnungen, die es ja rund um das Theatertreffen eh schon immer gibt.
Ja, also bei der Jungfrau von Orléans ist es so, ich muss einmal kurz erklären, wir haben uns entschieden, dass wir alle MitarbeiterInnen jeden Tag testen. Und wenn man testet, hat man auch Fälle. Das muss man, glaube ich, einfach in der Konsequenz mitbedenken. Aber es geht auch darum, dass wir unsere MitarbeiterInnen im Haus der Berliner Festspiele auch schützen wollen. Und auch natürlich die anderen, die Gastensembles. Und so hatten wir dann einen Corona-Fall und der Darsteller konnte dann nicht spielen. Und wir haben uns aber kurzerhand dazu entschieden, dass wir einen sehr guten Stream zeigen können. Also gemeinschaftlich mit dem Publikum auf großer Leinwand. Und dass die letzten 30 Minuten dann doch noch live gespielt werden konnten, weil da der Darsteller nicht benötigt wurde. Und so hatten wir eine auch noch nie dagewesene Film-Theater-Variante, die vom Publikum sehr gut aufgenommen wurde.
Dann lassen Sie uns mal kurz über die Stücke ein bisschen näher sprechen. Was ist für Sie das Besondere an diesem Abend? Die polnische Regisseurin Ewelina Marciniak hat das Drama von Schiller ja zu einer Art Kreuzzug für Gender- und Repräsentationsfragen gemacht.
Ja, genau, das ist, glaube ich, der Kern dieser Inszenierung, dass es um eine ganz radikal weibliche Perspektive geht und dass die Darstellerin der Johanna sich auch selbst hinterfragt, wie sie diese Rolle spielen kann und wie sie gelesen wird. Und da gibt es am Ende auch eine Szene, wo sie dann aus der Rolle aussteigen und das auch nochmal wirklich als private Person oder als Schauspielerin, die privat auf der Bühne sind, thematisieren mit einer älteren Schauspielerin und einer jungen Schauspielerin, die darüber sprechen, wie man das spielen kann und ob man das heute noch spielen darf.
Apropos Aussteigen, das habe ich auch in einem anderen Stück gesehen mit einem sehr, sehr aktuellen Thema wiederum. Volker Lösch's Inszenierung des Tartüff von Molière, also Kapitalismuskritik nach Piketty vom Feinsten mit einem sehr witzig umformulierten Molière-Text und ein paar angeschlossenen Vorträgen über Neoliberalismus, Superreiche, über die Verteilung des Reichtums auf der Welt?
Ja, das ist eine Überschreibung, die hat Sören Wollmer gemacht und das ist quasi der Original-Tartüff in die Gegenwart geholt. Es spielt in so einer, kann man sagen, erstmal Hippie-WG und aus dieser Hippie-WG werden dann Eigentumswohnungen und die WG zerbricht und es gibt die Guten und die Bösen und am Ende sind alle miteinander verstritten. Und Volker Lösch, den man ja eigentlich kennt aus so einer Art von, ja, der für so eine Art von Agiprop-Theater spielt, hat eigentlich für ihn ungewöhnlicherweise erstmal sehr klassisch inszeniert. Den ersten Teil und am Ende kommt aber dann doch noch der Diskurs und es werden Texte von Thomas Piketty wirklich an der Rampe gesprochen und die ZuschauerInnen werden in den letzten etwa 45 Minuten mit diesen Texten konfrontiert. Ich freue mich jetzt sehr, das ist die letzte Inszenierung, die wir zeigen im Theatertreffen und die wir auch nochmal live streamen bei freiem Eintritt. Bin gespannt, wie das Berliner Publikum das aufnimmt.
So, und jetzt sind wir aber Yvonne Büdenhölzer bei dem Thema Theater als Durchlauferhitzer für ziemlich alle aktuellen Diskurse, die gerade im Schwange sind, von Diversität bis Nachhaltigkeit. Es gibt dann ja noch Lukas Holzhausens Inszenierung von Ein Mann seiner Klasse nach dem Roman von Christian Baron. Und es gibt ja L. Ronens Slippery Slope, eigentlich so eine Art Musical, eine hochmusikalische Inszenierung, eben auch voller Anspielungen auf Machtmissbrauch im Kulturbetrieb, Belästigung. Das Streitthema kulturelle Aneignung, ist das gut oder ist es so ein Reflex, der aus dem Theater so eine Art Debattierbude macht oder eine Belehrungsanstalt?
Also die beiden Beispiele, die Sie genannt haben, sind natürlich sehr unterschiedlich und ich finde erstmal, dass es auch die Aufgabe von Theater ist, Themen, die gesellschaftspolitisch wichtig sind, auch auf der Bühne zu verhandeln. Und wenn man dann das noch so unterhaltsam und virtuos in eine Musicalform überführt, wie Jarl Rohnen das macht, mit einem Ensemble, die singen, als wären sie MusicaldarstellerInnen, finde ich das einfach einen hohen Genuss und ein hohes Erlebnis, wo man einerseits wirklich unterhalten wird und andererseits mit wichtigen Themen konfrontiert wird. Und das zweite Beispiel, was Sie genannt haben, Ein Mann seiner Klasse vom Schauspiel Hannover. Christian Baron hat ja diesen Roman geschrieben und Lukas Holzhausen hat sich entschieden, das auf die Bühne zu bringen. Das ist, finde ich, ein sehr wichtiges Thema, was auf der Bühne selten verhandelt wird. Es geht um Klassismus, es geht um Kinderarmut, es geht um prekäre Familiensituationen, die auseinanderbrechen. Und ich finde, dass Holzhausen es sehr gut gelungen ist, diesen Roman, der ja auch schmerzlich ist, der eine ganz persönliche Erfahrung von Christian Baron ist, auf die Bühne zu bringen, weil er hat einerseits, finde ich, den Text nicht verraten und ihn andererseits aber ja sehr erlebbar gemacht. Also ja, ich finde, das sind gute Tendenzen und ich sehe das Theater immer auch als Ort, bei dem Debatten verhandelt werden müssen.
Der Kern des Theatertreffens ist, das haben wir noch gar nicht gesagt, diese berühmte Zehnerauswahl der bemerkenswerten Inszenierungen der vergangenen Saison oder des vergangenen Jahres. Was finden Sie absolut bemerkenswert an dieser Zehnerauswahl?
Also ich finde bemerkenswert, dass sie eine sehr musikalisch und choreografische Auswahl ist. Also in vielen Inszenierungen spielt Choreografie eine große Rolle und Musik. Also zum Beispiel auch in dem Wiener Abend von Claudia Bauer, Humaniste. Das ist eigentlich eine Sprechoper und wird sehr virtuos und performativ von dem grandiosen Wiener Ensemble auf die Bühne gebracht. Aber auch jetzt diese Arbeit von Toshiki Okada, Donuts, ist sehr musikalisch und choreografisch. Man kennt das ja bei Toshiki Okada, das sind immer diese Bewegungen, die die SchauspielerInnen vollziehen und die sehr, sehr genau komponiert sind auf den Text. Also das finde ich einerseits bemerkenswert und andererseits, finde ich, werden einfach wichtige Themen verhandelt. Ich habe es eben schon angesprochen, Sie haben es auch angesprochen, Klassismus, Genderfragen, Machtmissbrauch, aber auch die Pandemie spielt in der Auswahl eine Rolle, zum Beispiel in der Arbeit von Siegner, die Ruhe, wo man sich in ein Erholungsinstitut begibt, um Ruhe zu finden, also um in die Waldeinsamkeit zu gehen. Ja, es ist eine große Themenvielfalt, auf jeden Fall in diesem Jahr.
Eine Sache, die Ihnen persönlich, Frau Büdenhölzer, sehr wichtig war und die auch in den Kontext gehört, dass Theater auf die Wirklichkeit reagieren will und muss, ist die Frauenquote. Frauen sollen bei mindestens 50% der Inszenierungen Regie geführt haben. 2019 haben sie das eingeführt und das war eine nicht unumstrittene Entscheidung.
Ja, also definitiv. Ich würde jetzt rückblickend sagen, es gab 50% Zuspruch und 50% wirklich große Kritik. Die einen sahen die Kunstfreiheit gefährdet und haben die Abschaffung des Festivals beschrien und die anderen wiederum haben es als längst überfällige Reform empfunden. Ich bin ja...
Ja, man kann natürlich anführen, wozu gibt es eine Jury, wenn die dann sozusagen Vorgaben zu erfüllen hat.
Genau, aber das ist ein guter Punkt, den Sie ansprechen, weil diese Entscheidung habe ich zwar am Ende getroffen, aber ich habe sie nicht ohne die Jury getroffen. Und ich bin als Leiterin ja Teil der Jurydebatten, ich leite die Jury. Und es gab immer wieder innerhalb der Jury die Diskussion auch darüber, wie viele Regisseurinnen werden wir denn diesmal nominieren können. Und ich habe einfach gespürt, es gibt den Willen auch der Jury, mehr Künstlerinnen zu nominieren. Und am Ende waren sie plötzlich nicht auf der Longlist oder auf der sogenannten Shortlist. Also es wurden viel weniger Regisseurinnen angeguckt. Und durch diese formale Setzung der Quote hat sich das geändert. Es wurden dann ab diesem Moment viel mehr Arbeiten von Regisseurinnen angeguckt. Die sind dann somit auch auf der Liste gelandet und auch in der Auswahl. Und wenn man sich die Zahl nochmal vergegenwärtigt, das Festival wurde 1964 gegründet und es waren bis zu dem ersten Jahrgang mit der Quote, also bis 2019, 11,8% Regisseurinnen. Und das war irgendwie Zeit für mich, was zu verändern.
Spricht eine deutliche Sprache. Ist das auch Ihre Antwort auf die Forderung Practice what you preach gewesen, die ja vor allem nach MeToo stark erhoben worden ist? Denn das Theater tut natürlich immer sehr fortschrittlich, ist aber tendenziell extrem hierarchisch organisiert immer noch und auch nicht sehr frauen- oder familienfreundlich.
Also definitiv das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, welche Rollen spielen die Künstlerinnen oder die Frauen im Theater, das beschäftigt mich schon lange. Auch mit meiner Vorgängerin Iris Laufenberg war das auch schon ein großes Thema. Und wir haben jetzt in diesem Jahr auch eine zweite Ausgabe veranstaltet von Burning Issues Meets Theatertreffen. Eine Initiative, die Nicola Bramkamp und Lisa Jobt damals in Bonn 2018 gegründet haben und die schon einmal beim Festival zu Gast war und die wir dieses Jahr jetzt nochmal auch, damit sich der Kreis für mich schließt, nochmal veranstaltet haben. Und ich finde, dass sich die Debatte jetzt von 2018, 2019 zu heute sehr verändert hat. Ich habe das Gefühl, sie wird viel selbstbewusster gefühlt. Man muss sich auch nicht mehr so verstecken. Das sind jetzt hier diese Frauen, die für ein bisschen bessere Gerechtigkeit fordern, sondern es ist wieder jetzt auch eine Zeit gekommen, wo Strukturfragen auf der Agenda stehen, wo die Frage von Leitung und Führung immens wichtig ist, wo auch die Politik gefordert wird, sich zu verändern. Das war jetzt auch in der Akademie der Künste. Das ist der Ort, wo wir das Burning Issues dieses Jahr veranstaltet haben, zusammen mit dem Internationalen Theaterinstitut, wo auch danach gefragt wurde, zum Beispiel an die Berliner Kulturpolitik, wie werden eigentlich Intendanzposten vergeben, gibt es Findungskommissionen, gibt es Ausschreibungen und ich habe das Gefühl, da ist sehr viel im Umbruch, was aber dann nicht bedeutet, dass jetzt schon wieder alles gut ist.
Mhm. Vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um zurückzublicken und die Frage zu stellen, was sich in den vergangenen 10 Jahren am Theatertreffen verändert hat. Das ist ja ein Gebilde, das man gar nicht mit 2 Sätzen fassen kann. Mit großem Betrieb, mit kleinen, schnellen Beibooten, die sich drumherum versammeln. Wie hat sich's entwickelt oder erweitert und was sind die großen Linien, die Sie da selbst gesetzt haben?
Also wenn ich jetzt auf die Zehnerauswahl gucke in den letzten 10 Jahren, dann habe ich das Gefühl, anfänglich zu meiner Leitungszeit ging es sehr, sehr stark um Fragen von Repräsentation. Also wer spielt was, wer darf wen spielen, wer erzählt für wen was auf der Bühne. Das hat sicherlich auch mit der Geflüchtetenwelle zu tun, die uns 2015 ja erreichte, aber das lässt sich auch an Beispielen wie Disabled Theater erklären. Da wurde eine Arbeit von Jérôme Bell eingeladen mit behinderten SchauspielerInnen auf der Bühne. Also so die Frage von, wer spricht für wen? Das war, glaube ich, anfänglich eine große Frage.
Darf ich dazu eine kurze Nachfrage stellen? Es gab 2017, glaube ich, diese eine Auseinandersetzung, die mich als Beobachterin tatsächlich auch sehr verwundert hat. Da gab es eine Auseinandersetzung um politische Korrektheit auf der Bühne und Sie hatten damals verfügt, dass ein Rechtsradikaler in einem Stück das N-Wort nicht sagen darf, beziehungsweise dass dieses Stück abgesetzt wurde und von der Bühne des Theatertreffens verschwand.
Nee, das
Was
ist
war
nicht,
da los?
Nee, das ist nicht ganz richtig. Also wir hatten zum einen diverse Skandale und Krisen, zum Beispiel um Blackface. Das war ein großes Thema im Theatertreffen. Mhm. Auch etwas, woraus wir sehr viele Konsequenzen gezogen haben. Wir haben zum Beispiel danach mit der Jury Critical Whiteness Workshops gemacht und haben uns selber weitergebildet. Das war, glaube ich, 2014, wenn ich das jetzt richtig erinnere. Dann gab es eine Inszenierung von Alain Platel, wo es um Kolonialismus und Plagiatsvorwürfe ging. Und diese Inszenierung, auf die Sie anspielen, muss, glaube ich, etwas später gewesen sein. Das war eine Inszenierung von Claudia Bauer aus Leipzig. 89-90 und da fiel das N-Wort in der Inszenierung, wie Sie richtig sagen, gesprochen von einem Rechtsradikalen. Und wir haben damals, ich glaube, ich würde heute anders entschieden, aber wir haben damals mit dieser Geschichte, auch mit den Vorwürfen, die wir damals erlebt hatten im Theatertreffen, entschieden, dass in der zweiten Inszenierung das N-Wort gebiept wird. Mhm. Und das hat zu einem großen Skandal geführt auch wiederum, weil das war sozusagen vorher kein Thema. Wir sitzen in der Aufführung, in der Premiere drin, merken plötzlich auch mit dem Umfeld, in dem man dann plötzlich wiederum sitzt, viele schwarze KünstlerInnen, die zum Internationalen Forum etc. eingeladen waren und haben diese Entscheidung getroffen. Wie gesagt, ich glaube, ich würde sie heute anders treffen. Damals war es für uns die richtige Entscheidung.
Der Skandal besteht ja in gewisser Hinsicht darin, dass sozusagen das Ureigenste des Theaters, nämlich das Rollenspiel, vom Platz gestellt wird. Wenn man diese Frage immer wieder diskutieren muss, wer darf eigentlich wen spielen, wer darf was sagen, was bedeutet es, wenn eine Figur etwas sagt? Die Verletzung, da würde ich Ihnen recht geben, ist die gleiche. Aber die Theaterkunst steht auf dem Spiel.
Ja, ich weiß nicht, ob die Theaterkunst wirklich auf dem Spiel steht. Ich arbeite sehr lange zusammen, jetzt auch schon mit dem Autor und Dramaturgen Nejati Uziri, der Teil meines Teams ist und durch den ich auch sehr viel gelernt habe, der sich auch mit Kanonüberschreibung selber als Autor beschäftigt, der jetzt zum Beispiel Wagners Ring überschrieben hat, eine Inszenierung am Schauspielhaus Zürich, inszeniert von Christopher Rüping, wo kein Originalwort Wagner mehr vorkommt. Und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich sein muss. Also ich bin eigentlich überzeugt, dass es nicht sein muss. Und dass Reproduktion von Rassismus auf der Bühne keinen Raum bekommen sollte. Und ich glaube nicht, dass das Theater, wenn man auf bestimmte Dinge verzichtet, nicht mehr interessant ist oder nicht mehr irritierend ist oder.
Und das war jetzt ein sehr langer Einschub und Sie sollen die Gelegenheit haben, Ihren Rückblick fortzusetzen.
Ja. Genau, der Rückblick. Also wir haben im Theatertreffen immer versucht, das Theatertreffen als Diskursbeschleuniger zu sehen und haben viele Themen gesetzt. Wir haben uns mit postkolonialen Themen beschäftigt, wir haben uns mit Disabled Theater beschäftigt. Die Setzung der Frauenquote und Burning Issues war ein wichtiges Thema oder ist ein wichtiges Thema für uns. Wir haben auch 2 Jahre lang mal ein Format gehabt, das hieß Shifting Perspectives. Da haben wir internationale Gastspiele präsentiert. Das mussten wir dann leider, weil die Finanzierung nicht gesichert war, auch wieder einstellen. Und wir haben auch den Stückemarkt anfänglich mit Maria Nübling und Christina Zindel und jetzt mit Anna-Katharina Müller weiterentwickelt, indem wir den AutorInnen-Begriff geweitet haben und auch AutorInnen zugelassen haben, die nicht klassisch am Schreibtisch Stücke entwickeln. Und in den letzten 2 Jahren haben wir ganz klar sehr, sehr viel über digitale Theaterkunst gelernt und auch verstanden, was es bedeutet, ein internationales Festival zu machen, plötzlich nur noch im Stream und dass nicht jede Theaterform sich eignet fürs Netz. Ich glaube, das haben wir alle gelernt.
Ja. Was den Stückemarkt betrifft, da höre ich jetzt natürlich auch die Stimmen, die sagen, da werden Äpfel mit Birnen verglichen durch die Internationalisierung. Da hapert es schon an der Übersetzung. Was ist da für Sie dran? Und inwieweit ist ein Theatertreffen Publikum nicht auch ein bisschen überfordert möglicherweise? Weil man hat ja oft im Theater das Gefühl, das Publikum möchte gerne diese Geschichten erzählt haben.
Ja, also diese Dinge, die Sie auf den Stückemarkt ansprechen, die sind uns bewusst. Es ist nicht so, dass wir das naiv tun, diese Äpfel mit Birnen vergleichen, sondern das ist eine bewusste Entscheidung. Und die begründen wir damit, dass wir einfach überzeugt sind, dass dieser Autorenbegriff, wie es ihn mal in klassischer Weise gab, nicht mehr der alleinige Autor oder die alleinige Autorin ist. Und vom Publikum her muss ich sagen, durch diese Internationalisierung des Stückemarkts erreichen wir eine Zielgruppe, die wir sonst nicht erreichen. Und das ist auch eine bewusste Setzung, eine bewusste Entscheidung. Da kommen definitiv andere ZuschauerInnen als zum Beispiel zur Zehnerauswahl, aber die meinen wir dann auch.
Wir haben noch nicht Yvonne Büdenhölzer über Klimawandel und Nachhaltigkeit auf dem Theater gesprochen. Das Thema Reisen steht da ja häufig im Mittelpunkt der Debatte. 56 Tonnen beträgt der CO2-Abdruck nur der Theatertreffen-Jury, ohne die es jetzt aber auch nicht geben wird.
Genau, definitiv. Also was wir jetzt im Theatertreffen gemacht haben, wir haben angefangen, unsere eigene Klimabilanz zu erstellen, weil wir aus diesem Gefühl, ja, Reisen, Mobilität, das wird wahrscheinlich die größten Emissionen verursachen, einfach mal Fakten schaffen wollten, um auch nochmal konsequenter reagieren zu können. Wir haben jetzt zum Beispiel nochmal viel strenger das ganze Fluggeschehen eingestellt und dürfen auch glücklicherweise feststellen, dass es bei den Gastspielhäusern überhaupt kein Thema ist. Also da wird aus Wien mit dem Zug angereist. Und wir arbeiten schon sehr lange mit einem Leitfaden für nachhaltige Veranstaltungsorganisation und sind jetzt aber auch noch mal einen Schritt weitergegangen und haben ein Forum gegründet, das Forum Green Ambassadors. Das sind unsere grünen BotschafterInnen. Wir haben im letzten Jahr zum ersten Mal eine Einladung ausgesprochen an die Häuser, uns Menschen zu schicken, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Und es ist eine sehr tolle Gruppe zusammengekommen im ersten Jahr, besteht aus total unterschiedlichen Gewerken, von der Kostümmalerin bis zur technischen Leitung. Und die haben in diesem Jahr beim Festival auch bei einem Panel zum ersten Mal öffentlich Thesen präsentiert an die Politik und an die Kulturpolitik, an die Förderer, wie wir uns das zukünftig vorstellen.
Alle Theater müssen sich gerade in dieser Richtung groß bewegen und viel verändern. Corona hat ein Übriges getan, um Gewissheiten tatsächlich auch in Frage zu stellen. Die bange Frage nach dem Publikum haben wir schon ganz am Anfang gestellt. Wie sollten die sich denn neu aufstellen? Was wäre Ihre Vermutung, was jetzt passieren muss?
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass das Thema Publikumsschwund, auch wenn es jetzt konkret das Theatertreffen nicht betrifft, aber ein großes ist. Das ist das, was ich aus der Szene höre, was mir auch die Gäste, die jetzt kommen von den Häusern im deutschsprachigen Raum, spiegeln. Also die KünstlerInnen erzählen das auch. Das ist eine Frage, die hat es auch schon vor der Pandemie gegeben. Also die sogenannte Relevanzfrage. Und ich glaube, Corona hat bei vielem einfach das nochmal verstärkt. Und ich glaube, das ist eine große Aufgabe zu fragen, wen wollen wir zukünftig erreichen, welches Publikum und welche Themen werden erzählt. Und für wen? Und das Zweite ist, dass ich denke, dass das Theater dringend einen Strukturwandel braucht, auch jetzt gerade nach der Pandemie. Ich habe das Gefühl, wir haben es mit einer großen Erschöpfung zu tun, auch innerhalb dieser 2 Jahre Pandemie, weil die Theater so dermaßen herausgefordert waren, sich ständig auch neu zu erfinden, ständig umzuplanen. Die Pandemie sitzt allen in den Knochen. Und vielleicht ist es ein guter Moment, sich auch zu überlegen, wie man zukünftig arbeiten will. Also ein Stichwort da zum Beispiel ist die Überproduktion, die eine große Rolle spielt. Das kann man dann auch wieder verbinden mit Nachhaltigkeit und die großen Frage von Struktur, von Leitung, von Macht. Das ist der Elefant im Raum.
Mhm. Und wo sehen Sie noch Veränderungspotenzial beim Theatertreffen? In welche Richtung wäre da eine Weiterentwicklung zu denken?
Naja, ich glaube, man muss tatsächlich die Frage nach der Jury stellen. Das ist etwas, was ich mir auch in den letzten Jahren immer gestellt habe. Ich habe auch die Jury verändert. Es sind neue Medien dazugekommen wie nachtkritik.de, was auch zum Anfang meiner Laufzeit überhaupt nicht denkbar gewesen wäre. Und das ist, glaube ich, eine große Frage, die auch meine NachfolgerInnen dann beantworten müssen. Wie wollen sie die Jury aufstellen? Wie könnte die Jury auch diverser aufgestellt sein? Und will man das überhaupt weiter mit KritikerInnen machen? Da es ja leider auch so ist, dass es immer weniger TheaterkritikerInnen gibt, die ausschließlich sozusagen auch Theater rezipieren dürfen und dann auch die Möglichkeit haben, in so eine Jury zu kommen. Weil es sind sehr viele Inszenierungen, die pro JurorInnen angeschaut werden, also bis zu 140 zum Teil. Und das ist einfach eine große Aufgabe.
Das Berufsbild ist am Bröckeln?
Das Berufsbild ist am Bröckeln, ja. Man möchte es eigentlich gar nicht sagen, aber es ist so. Ich sehe das schon so. Und also wenn man die Jury verändert, verändert sich die Auswahl. Das ist, glaube ich, die Konsequenz. Und wenn man jetzt nochmal über Quoten nachdenkt, dann muss man, glaube ich, die Frage stellen, ob man noch weitere marginalisierte Perspektiven durch Quotierungen im Festival repräsentieren möchte. Wir haben darüber nachgedacht, mein Team und ich. Wir haben uns aber definitiv jetzt erstmal bewusst entschieden, die Frauenquote zu setzen.
Sagt Yvonne Büdenhölzer, die Leiterin des Berliner Theatertreffens, deren letzte Saison jetzt zu Ende geht. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank Ihnen.
Dass wir am Mittwoch in unserem Schwestersender DLF Kultur in Berlin aufgezeichnet haben. Nach uns empfehle ich sehr die Sendung Kultur heute, und am Mikrofon der Kulturfragen verabschiedet sich Karin Fischer.